Navi on Air, Episode 75, GPS-Tracker.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
Hallo Matthias.
Grüß dich, Thomas. Servus.
Wirst du in diesem Moment auch schon getrackt?
Ich werde quasi immer getrackt, ja. Ich habe da immer was dran und dabei und auch auf allen Rädern mittlerweile. Die sind alle jetzt ausgerüstet.
Ja, Mensch, dann sind wir ja ganz up to date. Ich habe gerade heute in einem ganz anderen Zusammenhang einen Podcast gehört. Da ging es um Spy-Software, also Pegasus, wenn ihr das was sagt. Und wenn man sowas hört, dann denkt man, um Gottes Willen, hoffentlich ist man nicht jemand auf dieser Liste, denn dann ist ja wirklich alles quasi online, was du machst mit deinem Smartphone.
Ja, da musst du wirklich auch aufpassen heutzutage.
Ja, aber gehen wir doch mal zu unseren Themen. Aber bevor wir in das Thema Tracking einsteigen, haben wir auch noch was anderes.
So schaut's aus, genau. Hast du jetzt eigentlich schon die neuen Garmin-Geräte bekommen?
Matthias, willst du mich ärgern?
Die Hörer wollen das wissen.
Ja, die wollen es wissen, aber ja, ich muss sagen, ich warte jetzt noch, aber ich habe die Bestätigung, dass in Kürze ich auch ein Paket bekommen werde und dann können wir uns auch über unsere wechselseitigen Erfahrungen mit den neuen Garmin-Geräten unterhalten.
Gut, so lang darfst du mich noch fragen, falls dir irgendwelche Details unter den Nägeln brennen.
Ja, ich frage dich jetzt mal, fangen wir mit den ganz aktuellen Geräten an. Garmin 840 und 540, hast du schon was getestet? Hast du schon neue Erkenntnisse?
Also ich bin damit im Moment unterwegs, ja. Eigentlich gute Neuigkeiten. Die Unterschiedlichkeit der Displays ist jetzt ein bisschen zurückgegangen, während ich ja beim 1040 und 1040 Solar wirklich ganz, ganz böse da immer in Richtung auf keinen Fall Solar geschimpft habe, weil das Display so schlecht ist. Wenn ich jetzt die Geräte nebeneinander habe, ist der Unterschied nicht mehr so dramatisch. Also da haben sie anscheinend ein bisschen was verbessert. Es ist immer noch ein Ticken dunkler, das Solar-Display, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm. Und die andere Erkenntnis ist, es gibt ja jetzt auch bei dem 840er, also das traditionelle Touchgerät, gibt es jetzt zusätzlich noch die Tasten. Als Ingenieur ist mir da als erstes gleich eingefallen, ja, da haben sie bei Garmin jemanden, der in der Produktion Geld sparen will und sozusagen jetzt nur noch ein Gehäuse baut. Du brauchst dann keine zwei Gehäuse mehr und kannst immer die Tasten einbauen. Aber in der Praxis gefällt mir das schon echt ganz gut, auch mal beim 840er da mal mit einer Taste die Seiten zu wechseln. Also das ist schon ganz nett, während natürlich, wenn es dann irgendwie darum geht, die Karte zu verschieben oder gar Einstellungen zu machen, dann ist der Touchscreen durch nichts zu ersetzen.
Ja, könnte ich so aus der Ferne unterstreichen, weil gerade die Kartenarbeit, da ist ein Touchscreen wirklich gut. Und klar, jetzt ist immer die Frage, was macht man mit den Tasten, außer ein- und ausschalten?
Aber Seitenwechsel. Seitenwechsel, das ist beim, auf dem Fahrrad ist das wirklich das, was ich am meisten machen muss, also irgendwie von Höhengrafik, Datenseite, ich habe dann noch so eine Fitnessseite und dann eben auf die Karte und die Seiten eben durchzutauschen und das funktioniert mit den Tasten sehr angenehm.
Du kennst ja mein Credo der überflüssigsten Taste.
Natürlich, links unten.
Also, wenn mal die Rundentaste mal mit einer anderen Funktion belegen kann, dann spendiere ich ein großes Eis für Garmin.
Ja, und wahrscheinlich würdest du es nicht mal merken, wenn bei deinem Edge-Gerät die Rundentaste kaputt wäre, oder?
Das hast du vollkommen richtig erkannt. Ich glaube, da müsste mich jemand wirklich aktiv drauf aufmerksam machen.
Ja, aber das sind die Besonderheiten, nenne ich sie jetzt mal diplomatisch bei Garmin, die Dinge, die einfach nie geändert werden.
Ja.
Die Rundentaste nicht belegbar, die Trackbreite nicht einstellbar, die Tracklinienfarbe nicht veränderbar. Das muss anscheinend so sein.
Ja, aber ansonsten klappen die Dinger ja eigentlich ganz gut. Also wenn ich jetzt so an meinen letzten Test mit dem Edge Explore 2 denke, das war eigentlich ganz okay. Und Frage nochmal zu den beiden Geräten. Kannst du schon was in Sachen Akkulaufzeit sagen?
Nein, da kann ich noch nichts wirklich dazu beitragen.
Was ist denn mit den beiden anderen Geräten, die ich noch nicht habe? Vitrex SE und Garmin 67?
Für den 67er kommt, je nachdem, wann du das jetzt hörst, ist das Video schon da raus oder es wird dann kurz danach erscheinen. Also es gibt da das ausführliche, ich glaube 20 Minuten sind es jetzt geworden, ein Testvideo über den GPS Map 67.
Dürfen wir ein bisschen spoilern, weil die spannendste Frage war ja, für mich persönlich zumindest, hält der wirklich diese Akkulaufzeit durch, die angegeben ist?
Boah, ganz schwer das Thema. Ich meine, wir reden hier von, wie viel waren es, glaube ich, 180 Stunden, also 7,5 Tagen. Und also durchgehend 7,5 Tage mal 24 Stunden und so lang fahre ich dann doch eher selten Rad. Ich habe es so auf meinen Standardeinstellungen gemacht und das ist, damit ich am Fahrrad was erkennen kann. Also Display immer eingeschaltet, Hintergrundbeleuchtung so 40%. Ich will bei der Genauigkeit das dann auch wissen. Also das heißt Vollgas, alles was das System hergibt. Und wenn ich den dann so gefahren bin, hochgerechnet habe oder auf der Fensterbank liegen habe lassen, dann bin ich so auf 3 Tage gekommen, also sprich 72 Stunden.
Ja, und das reicht ja auch schon ziemlich gut. Ob es jetzt 72 Stunden sind oder 140 Stunden, wäre mir jetzt auch egal. Da ist irgendwann mal eine Stromdose in Sicht oder aber eben du bist in der Wüste unterwegs, dann hast du ganz andere Probleme halt. Aber
so ist es.
Die meisten unserer Nutzer, die sind, glaube ich, ganz zufrieden, wenn das Ding über den Tag hält oder vielleicht 2 Tage hält und dann ist gut.
Und wenn man sich wirklich mal überlegt, 72 Stunden, das heißt, wenn du 10 Tage am Tag im Sattel sitzt, kommst du eine ganze Woche durch.
Ja, ja, also ich habe es ja auch gemacht, letztens beim Edge 1040 Solar und ich war wirklich 5 Tage lang unterwegs, das eben nicht jetzt von morgens früh, vom ersten Sonnenschein bis zum Sonnenuntergang, sondern eben wie man so fährt, macht auch Pause und so weiter und am 5. Tag musste ich dann das Ding aufladen, das war für mich schon prima. Aber ja, ob man es wirklich braucht, ist die Frage. Aber ist immerhin toll und lässt hoffen, beispielsweise auch bei den anderen Garmin-Produkten, wo man aus meiner Sicht noch ein bisschen Akkukapazität oder Akkulaufzeit zulegen könnte, beispielsweise bei den Radargeräten. Aber ich kann noch was aus einer anderen Produktecke dazu beitragen. Ich war nämlich gerade mal mit dem Brighton Rider S800 unterwegs und das Ding hast du ja noch nicht gemacht.
Richtig.
Yes, ne? Ja. Jawohl.
Ich habe kein Backerl aus Taiwan bekommen.
So, und ich habe mir gedacht, so Brighton Rider, das ist ja in Deutschland eher so relativ unbekannt, ne? Und vielleicht so ein Herz für die Nischenprodukte. Ich finde das Ding wirklich gut, das ist ziemlich leicht. Es wird jetzt kein ausführlicher Testbericht, was ich jetzt hier berichte, aber was ich schon auffällig fand, ist, dass das Ding wirklich in der Tat eine lange Akkulaufzeit hat. Ich war mit dem Ding gestern mit dem Mountainbike über 50 Kilometer unterwegs, ein paar Stunden lang. Und ja, also Respekt, der hatte danach noch 90% Akkukapazität.
Wow. Also wir reden hier von einem vollfarbigen Bildschirm mit Karte.
Ja.
Wie groß? 3 Zoll, 3,5, 3?
In der Kante. Ich müsste jetzt lügen, vielleicht ein bisschen weniger. Aber in der 3-Zoll-Kategorie.
In der 3-Zoll-Liga, okay.
Ja, und das Ding war permanent an. Ja, also keine Energiesparfunktion oder so. Permanent navigiert, große Karte immer an und so weiter. Und von daher, also das fand ich schon gut.
Okay. Abbiegehinweise, ja, nein.
Die ganze Navigation geht bei dem Rider S800 etwas anders. Da musst du ja ein Smartphone zunehmen. Der ist sowieso mehr auf die Kooperation mit dem Smartphone angewiesen, hat auch nicht so eine intuitive GPX-Verwaltung, wie das andere Geräte haben. Da sage ich aber später noch was zu. Von daher habe ich jetzt nur einen Track drauf gespielt, bin dem nachgefahren und habe einfach mal gesehen, wie lang läuft er, wie präzise ist er. Und was ich sagen muss, Die Auswertung zeigt, dass das Ding zum Beispiel eine Ecke präziser ist als der Garmin Edge Explore. Allerdings, ich habe jetzt gerade die 1er-Version da eingesetzt, aber auch wiederum im Wald gab es dann auch ein paar Strecken, wo er dann abwich. Also es ist jetzt nicht so das super präzise Gerät in allen Lebenslagen. Dazu werde ich aber später dann noch was sagen. Okay. Aber erstes Fazit. Akkulaufzeit war gut, Ablesbarkeit war auch sehr gut und von daher hat er mich schon mal positiv überrascht.
Ja, das klingt doch ordentlich. Aber da wäre natürlich mal wirklich spannend zu erfahren, wie kriegen die das hin immer mit ihren Akkulaufzeiten? Lässt da sich einer mal in die Karten gucken, warum er das? Also wird einfach der Akku immer größer oder die Software sparsamer oder woran liegt's?
Ja, also ich habe bei Garmin gefragt. Journalisten können ja auch mal einfach nachfragen.
Und dann hat man ja, fragen geht immer. Die Frage ist, kriegst du eine Antwort?
Ja, ich bekam auch eine Antwort in der Tat und auch direkt umgehend halt. Es liegt laut Garmin am aktuellen Chipsatz.
Okay, also sie haben den neuen Chipsatz, wo ich ja auch vermutet habe, dass sie da was haben, weil ja jetzt plötzlich noch die Baidu-Unterstützung dazu kam. Das ist aber schon extrem spannend, dass du nur über so einen Chipsatz so viel Strom sparen kannst.
Ja, wobei bei Chipsatz kann man ja auch sagen, es ist eben die ganze Recheneinheit und nicht nur der Empfangschip. Ja, das haben wir jetzt nicht so aufgedröselt. Denn eigentlich müsste man ja sagen, aus der Erfahrung früher, bei zusätzlichen Satellitensystemen ist dann doch mit mehr Verbrauch zu rechnen, rein theoretisch. Da muss ja mehr gerechnet werden. Wer kommt da rein an Empfang? Wen wählt man da aus? Ob das jetzt wirklich viel bringt oder viel ausmacht, ist die Frage. Aus meiner Beobachtung war das eigentlich nicht so wirklich entscheidend. Also auch früher schon nicht, ob jetzt ein Gerät nur GPS hatte oder auch GLONASS dazu oder was auch immer. Aber dass wir jetzt Geräte haben, die jetzt wirklich so sparsam geworden sind, das ist ja schon klasse.
Ja, absolut. Und wirklich hauptsächlich durch dieses Thema Chipsatz, weil ich habe ja immer noch im Hinterkopf, dass der größte Stromverbraucher das Display ist.
Ja, geht mir genauso. Und ich glaube, da liegen wir auch nach wie vor nicht so ganz falsch. Aber ohne zu spekulieren, ich versuche es jetzt auch mal rauszufinden und wie es mit der Akkulaufzeit in der Praxis ist, war ja schon gut, deine Ergebnisse zu kennen. Und ich glaube auch nicht, dass wir uns da um die letzten Prozente streiten werden, sondern dass wir froh sind, dass wir jetzt einfach in der Praxis Geräte haben, die lange genug durchhalten und das ist ja entscheidend, einfach so ein gutes Äquivalent bieten zur Smartphone-Nutzung und wo man wirklich dann mit gutem Gewissen sagen kann, wenn du so ein GPS-Gerät am Lenker hast, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen, dass das Ding den Tag durchhält.
Genau. Und das andere ist, ich habe auch noch so viel Reserve drin, dass wenn in vielleicht 3 Jahren der Akku irgendwie mal 10-20% an Leistung eingebüßt hat, dass dann immer noch eine vernünftige Laufzeit da ist. Weil das ist ja immer die große Angst vieler Nutzer. Und die dann sofort schreien, nein, ich will nicht den fest eingebauten Akku, ich will meine Mignon-Zellen vom alten 66 ST behalten, weil, ja, die kann ich eben leicht erneuern.
Gut, beim Smartphone hat man sich inzwischen ja dran gewöhnt, dass es dann kaum noch Alternativen gibt. Gut, es gibt Smartphones mit Wechselakku, aber das ist ja auch eher die Ausnahme und ich glaube im GPS Handgerätebereich wird es irgendwann mal ähnlich werden.
Richtig, wobei da ist halt ganz wichtig, dass man im Hinterkopf hält, so ein Lithium-Ionen-Akku hat eine gewisse Menge an Ladezyklen. Die ist technisch, einfach mal sage ich jetzt, festgelegt. Und dein Smartphone lädst du jede Nacht auf. Das heißt, du verbrennst nahezu jede Nacht einen Ladezyklus. Und so ein Navigationsgerät ist, ob das jetzt ein Edge oder ein GPS-Map ist, den wirst du ja wohl nicht jede Nacht laden, weil du ihn nicht an 365 Tagen im Jahr im Einsatz hast. Und insofern ist die Menge an Ladezyklen, die dir der Akku bietet, hält einfach viel mehr Jahre.
Der hält so lange, dass wir dann, wer weiß, wo unser Podcast dann stehen wird. Wenn die ersten Geräte der aktuellen Generation ausfallen, egal. Spekulation. Matthias, lass uns doch mal auf unser Hauptthema kommen. Nämlich das Thema Tracker. Und Tracker heißt ja ein Modul, womit man, oder eine Technologie, womit man ein anderes Gerät oder einen Menschen oder ein Tier oder was auch immer verfolgen kann, was irgendwelche Signale sendet, wo die Ortung des Objektes, des der Person da damit übertragen wird. So, und da gibt es ja verschiedene Sachen. Du hast einen Bericht drüber geschrieben, hast du mir mal erzählt.
Genau. Ich habe da mal einen größeren Test für die Bike-Bild machen dürfen und habe da verschiedenste Tracker für das Fahrrad mal genauer mir angeguckt. Also da geht's eben darum, Klassiker, dein Fahrrad wird gestohlen und jetzt geht's darum, das wiederzufinden. Und wie gut sind die Systeme und welche Unterschiede gibt's? Sind das nur Systeme für E-Bikes? Gehen sie für jedes Fahrrad und so weiter und so fort?
Also, und wir reden auch nicht, das war eben so ein bisschen vergangenheitsbezogen, wir reden auch nicht über einen alten Test, sondern einen ganz aktuellen Test, der jetzt gerade in einem Printmedium zu erwerben ist, richtig?
So ist es. Also, ich glaube, vor 2 oder 3 Wochen kam das Heft 2 2023 von der Bikebild raus. Und da ist dieser Test drinnen und die Tests selber fanden so Mitte Februar bis Ende März statt. Also wir sind schon da sehr aktueller Stand.
Sehr gut. Das heißt also, mach mal kurz einen Überblick. Was hast du getestet? Es geht um das Thema Diebstahl, wenn ich das recht verstanden habe. Und wer waren deine Kandidaten und wie hast du getestet?
Also erstmal ein bisschen aufgedröselt die Systeme, die Fahrradhersteller selbst anbieten. Da habe ich mir von Riese und Müller das RX Connect angeschaut, dann von Van Moof das System. Dann gibt's natürlich auch noch immer, da können wir dann später noch ein bisschen drauf eingehen, Apple AirTag als Diebstahl-Tracker. Ja, nein, vielleicht. Mhm. Und dann die große Gruppe für die Nachrüste aufgeteilt in GPS-Tracker, die für jedes Rad geeignet sind und Tracker, die nur für E-Bikes geeignet sind, weil sie eben den Strom aus dem großen E-Bike-Akku sich holen.
Was ja sowieso so ein generelles Problem ist.
Das ist richtig. Stromversorgung ist bei dem ganzen Thema die Achillesferse.
Gut, willst du noch sagen, welche Produkte du jetzt bei den Trackern für jedes Rad hast und bei den E-Bikes?
Also bei den für jedes Rad hatte ich den iLocket GPS-Variante, den Bike Finder oder in Deutschland Fahrrad finden genannt, dann von Alterlock das System und den Nock Scout. Bei den E-Bikes habe ich mir die Platzhirsche It's My Bike und PowUnity Bike Tracker angeguckt. Oder Bike Tracks heißt er genau. Und dann dieses Bosch-eigene Connect-Modul.
Okay, so. Jetzt haben wir natürlich nicht alle Zeit der Welt, um alles im Einzelnen zu präsentieren. Kannst du uns ein paar Leiterkenntnisse vermitteln? Eine Sache haben wir ja schon angesprochen, die Stromversorgung. Also wer kommt damit am besten klar? Aber vielleicht am Anfang mal, wie gut funktionieren die eigentlich?
In der Bewegung, den Dieb noch zu erkennen, ist teilweise schwierig, weil für diese lange Akkulaufzeit senden die sehr selten nur teilweise ihre Position. Und wenn du zum Beispiel nur alle 30 Sekunden oder alle Minute einen neuen Standort bekommst, dann ist es schon nicht so einfach, den Dieb oder das Fahrrad, was jetzt gerade irgendwo in einem Sprinter drinnen verpackt ist, zu verfolgen. Das ist halt dann am Ende immer dieses Problem mit, wie viel Strom bin ich bereit, dafür zu opfern. Und da hätte ich mir eigentlich bei fast allen Geräten gewünscht, dass es dann einen Modus gibt, so wir sind jetzt dran, jetzt gib alles, was du kannst. Also so ungefähr, weil wie geht denn der Weg? Du schließt dein Fahrrad ab, du aktivierst diesen Tracker, quasi, dass der scharf geschaltet ist, dann wird dein Fahrrad gestohlen. Dann kriegst du da eine Meldung. Da hat sich eigentlich ein System positiv hervorgetan. Das war von PowUnity. Der arbeitet mit einem Geofence, also einem Kreis um die letzte abgeschlossene Position. Und erst wenn er sich aus diesem Kreis rausbewegt, dann gibt's einen Alarm. alle anderen, die schlagen schon Alarm, wenn an dem Fahrrad gewackelt wird. Und das ist halt irgendwie so semi-optimal. Also das heißt, wenn mein Sohnemann im Schuppen sein Fahrrad rausgeholt hat und an meinem hängen geblieben ist, dann kriege ich gleich eine Warnung.
Das heißt aber rein technisch, arbeiten die anderen jetzt deiner Meinung nach mit einem Bewegungssensor, also klassischer, soll man sagen, wie in einer Uhr drin ist oder so. Und damit durch das Wackeln wird dann der Alarm ausgelöst, also nicht durch die Veränderung der GPS-Position.
So ist es, genau. Kann man natürlich auch sagen, ist gut, dass beispielsweise du sitzt im Café und draußen macht sich der Dieb an dem abgeschlossenen Fahrrad zu schaffen und jetzt gibt's da diese Meldung, die schon eben beim Wackeln kommt, dann kannst du mal schnell rausgucken. Nur wenn du das machst, dann ist halt irgendjemand, der nebendran dein Fahrrad angeschlossen hat, dann doch nur wieder hängen geblieben. Also insofern ist es in der Praxis jetzt nicht so prickelnd mit diesem Wackelalarm.
Also weil es zu schnell ausgelöst wird und nicht deswegen, weil es nicht funktioniert, sondern weil es zu häufig Fehlalarm auslöst.
Genau, es waren also in meinem Fall natürlich nur Fehlalarme, weil mir ist kein Rad im Testzeitraum geklaut worden. Und insofern, es bringt ja auch nichts, weil es einfach in der normalen täglichen Praxis zu oft passiert, dass irgendjemand an deinem Fahrrad hängen bleibt, nebenan am Ständer sein Rad anschließt und wieder bei dir wackelt und so weiter. Also das hilft nicht viel, sondern man kann das nehmen. Das macht PowUnity auch, um das System aufzuwecken und mal die Position zu checken. Und wenn sich die Position eben dann um irgendwie, da reichen ja auch vollkommen 100 Meter, das müssen ja nicht ein paar Meter sein, sondern wenn die sich um 100 Meter dann verändert hat, dann schlägt er mal Alarm. Weil dann sage ich, dann wird's echt spannend, weil 100 Meter sollte sich das Fahrrad nicht einfach so wegbewegen. Also das heißt, man kriegt dann den Alarm oder auch nicht. Den kann man dann natürlich abschalten, weil irgendwann nervt es und wir waren fest stehen geblieben bei dem Weg, wie das dann läuft. Dann kommt man dann eben zurück und sieht, okay, Fahrrad ist gestohlen, ist weg. Jetzt aktiviere ich halt den Tracker oder schaue dann genau nach. Und in dem Moment sollte man dann auch die Polizei dazu holen und die den Diebstahl melden. Und eben gleich dazu sagen, also da ist ein Tracker verbaut und ich kann ihn noch verfolgen. Da ist also dann so, was ich auch so mit Betroffenen gesprochen habe, dann so, wenn die Polizei das merkt, dass da wirklich eine reelle Chance ist, da was zu kriegen, dann sind die da sehr schnell und aktiv dabei.
Dazu habe ich unterschiedliche Aussagen. Wäre aber mal ein spezielles Thema, da müssten wir auch mal sicherlich ein paar entsprechende Polizeidienststellen aus unterschiedlichen Ecken der Republik mal interviewen. Aber lassen wir mal bei der Technik bleiben. Also zunächst mal ist ja wichtig, deiner Meinung nach, funktioniert das alles so gut, dass man sich darauf verlassen kann? Jetzt mal die Fehlalarme ausgeblendet, aber in der Regel bekommt man wirklich mit, wenn sein Fahrrad gestohlen wird.
Wenn du bei jedem Wackelalarm dann drauf guckst, ob sich's dann wegbewegt, ja. Ansonsten kriegst du es dann mit, wenn du wieder eben zurück an dein Fahrrad kommst.
Gehen wir mal davon aus. Jetzt kommt ja das nächste Problem, Datenübermittlung. Und klassischerweise hat ja so ein Tracker zwei Grundfunktionen. Auf der einen Seite die Positionierung, in der Regel mit einem GPS oder Satellitenempfangschip verbunden und dann eben ein Sendemodul. Das ist ja unterschiedlich gelöst und da gibt es ja auch unterschiedliche Technologien.
Genau, also da gibt es halt das klassische, ich sag mal, das alte 2G-Funknetz, was man vom Handy kennt. Dann gibt es sowas wie das LTE-M-Band und dann gibt es noch Narrowband IoT. Also so spezielle Protokolle sind es, die dann eben weniger Strom verbrauchen, aber auch eine niedrigere Datenrate haben. Und nachdem man über diese Tracker ja jetzt keine Live-Videos gucken möchte, ist die Datenrate nicht so entscheidend. Und insofern funktioniert es auch mit diesen, wie man so schön sagt, schmalbandigen Übertragungsprotokollen.
Wie war das denn jetzt mit der Netzabdeckung und dieser 2G-Geschichte? Ist das nicht inzwischen auch obsolet geworden? Oder kann man sich darauf verlassen, dass ein Fahrrad auch wirklich überall, wo es einigermaßen Mobilfunkabdeckung gibt, dass dann diese Signale auch übertragen werden?
2G funktioniert überall, außer in der Schweiz. Die Schweizer haben ihr 2G-Netz schon ausgeschaltet.
Also deswegen sind die ganzen Fahrraddiebe jetzt in der Schweiz zu suchen.
Quasi. Oder du bringst dein im Rest Europas gestohlenes Fahrrad, bringst du dann in die Schweiz, weil wenn da ein 2G-Tracker drinnen ist, dann ist der da einfach im Niemandsland und ist totgestellt.
Funktionieren die denn alle mit einer ähnlichen Technologie von den Systemen, die du vorgestellt hast, oder haben die sich auf ein Ding spezialisiert, weil es umso besser funktioniert?
Nee, es sind alle drinnen und es gibt halt auch wirklich irgendwie gute Argumente für jedes der Systeme. Mhm. Also insofern ist es ein bisschen das, was der Produktmanager da reingemacht hat. Also zum Beispiel bei diesem Narrowband IoT wird ja immer damit geworben, dass das eine hohe Durchdringung durch Gebäude oder eben auch Blech, also sprich Fahrzeuge hat. Das mag stimmen. Nur das Problem ist, was habe ich davon, wenn die Übertragung der Daten zwar noch durch die Tiefgarage und durch den gut geschützten Transporter durchkommt, aber der GPS-Chip empfängt ja nichts mehr.
Tja.
Also ich kriege dann zwar eine Datenverbindung, aber ich weiß nicht, was er denn mir eigentlich senden soll.
Aber jetzt mal ganz konkret gefragt, wie waren denn deine Ergebnisse? Ich vermute mal, du hast jetzt bei deinen Rädern so Versuche gemacht, dass die über eine gewisse Distanz dann eben auch senden mussten, wo sie jetzt gerade sind. Und hast du da Unterschiede erkennen können?
Die Genauigkeit, das hing dann sehr stark damit zusammen, wie du es irgendwie abgeschirmt hast. Also wenn du da noch eine Rettungsdecke oder so drüber gelegt hast. Da kommt dann aber eher so, aber das passt eigentlich schon, weil ich meine, du brauchst da keine zentimetergenaue Ortung. Was sehr positiv war, ist, wenn irgendwelche Geräte wirklich dann die Trackpunkte auch zu einer Linie verbunden haben. Weil dann hast du eben sehen können, in welche Richtung bewegt er sich und dann konntest du vielleicht so sagen, okay, logisch bewegt er sich in die Richtung und dann kannst du also, das habe ich bei einem mal gemacht, da hat ein Kumpel dann das Fahrrad quasi geklaut und ich habe ihm dann an einer Stelle, habe ich ihm dann quasi den Weg abgeschnitten. Mhm. Weil ich genau gewusst habe, okay, er fährt dahin. Und wenn du halt bei anderen Systemen einfach nur immer einzelne Punkte kriegst, dann musst du die im Kopf verbinden zu einer Linie. Und da tut man sich ganz schnell, ganz schön schwer, da irgendwie eine Linie zusammenzukriegen.
Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Geräte oder Anzeigegeräte was anderes zeigen als eine Linie. So kenne ich es eigentlich nur. Damit sind wir schon quasi bei der nächsten Komponente, nämlich wie wird das visualisiert? Und wir haben jetzt noch gar nicht darüber geredet, dass man eigentlich ja auch ein Smartphone braucht, wenn man so ein System einsetzt, damit man eben auch sieht und mitbekommt, dass sein Fahrrad geklaut wurde.
Genau, also App ist absolut zwingend. Einmal zum Einrichten von dem Ganzen, dann für die Meldung, dass eben das Rad bewegt oder gestohlen wurde. Und dann eben, um zu sehen, wo sich's gerade befindet und in welche Richtung sich's bewegt. Und entweder man ist dann vielleicht schon bei der Polizeidienststelle oder man gibt eben diese Veränderungen der Polizei telefonisch durch, dass die es dann per Funk an den Streifenwagen weiterleiten können.
Ja, jetzt haben wir über die Grundsatztechnologie gesprochen. Wie sieht das denn jetzt in der Praxis aus, wenn ich dich richtig verstanden habe, klappt das ja soweit ganz gut, auch trotz unterschiedlicher Technologien halt. Mhm. Aber wo sind jetzt die praktischen Unterschiede und was würdest du jetzt eigentlich dann wirklich empfehlen?
Gerade bei den Systemen, die nicht fürs E-Bike gemacht sind, ist wirklich der neuralgische Punkt der Akku. Da sagen zwar dann einige, sie halten so und so viele Monate, Wochen oder was auch immer. Das ist halt immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil was bringt es dir, wenn das Gerät 5 Monate durchhält, wo es vielleicht vielleicht realistisch 4 Monate sind. Und nach 3,5 Monaten ohne Laden wird dann das Fahrrad gestohlen. Ja, dann habe ich nur noch ganz, ganz wenig Akku. Also das heißt, ich muss verdammt schnell sein, um dann den Dieb zu finden. Also man sollte diese Akkulaufzeiten einfach nicht ausreizen bis zum Ende.
Hast du denn da jetzt einen Kandidaten mit einer sehr hohen Energieeffizienz?
Bei den Trackern im Fahrrad, muss man sagen, ist da das Bosch-eigene System super, weil der ist so tief ins System eingebunden, der kennt halt das Protokoll und der kann das System so weit aufwecken, das Fahrradsystem, dass ihm der Akku noch was gibt. Während alle anderen Nachrüstsysteme, die hängen irgendwo am Lichtport oder am Zubehörport, und die können ihren Pufferakku nur dann laden, wenn auch wirklich das Fahrrad gefahren wird.
Ah, das ist ja auch interessant. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass bei einem E-Bike mit Akku das gar kein Problem ist. Aber wie du dann schon sagst, ist es wohl doch ein Problem, weil der Akku muss auch seinen Strom weitergeben können als Modul.
So ist es genau, weil wenn du dein Fahrrad ausschaltest, dann kommt aus dem Akku für Zubehörverbraucher einfach nichts mehr raus.
Okay.
Also das ist der Klassiker, wenn du schön Wetter-Sommerfahrer bist und dein Fahrrad im Winter einmottest, dann ist da der Tracker garantiert aber leer,
ja,
bis zum nächsten Frühjahr.
Und bei den Trackern, die jetzt für die normalen Fahrräder getestet wurden, was ist jetzt da das beste System in Sachen Durchhaltevermögen?
Also da hat mir eigentlich der Bikefinder sehr gut gefallen. Der hält ausreichend gut durch. Das Schöne ist, der wird ja im Lenker befestigt und das ist so eine wackelige Wurst, kann man schon sagen. Also das sind die einzelnen Zellen vom Akku, die sind so locker hintereinander, dass der eben auch in eine Biegung von einem Rennradlenker reinpasst. Also du kannst da etwa 8 Wochen rechnen bei dem Bikefinder. Wie gesagt, man sollte es nicht übertreiben, weil nach 7,5 Wochen hast du halt quasi keine Zeit mehr, dann den Dieb zu finden.
Aber die geben dann doch auch hoffentlich aktiv Nachricht, beispielsweise über eine Smartphone-Nachricht, dass der Akku jetzt so langsam nachzuladen ist, oder?
Das geben sie ja. Das tun sie, wenn sie wieder mal aktiv werden. Also wenn du ihn wirklich im Keller eingemottet hast, den Winter über, dann glaube ich, kriegst du keine Meldung.
Ich fand ja das System, was ich immer noch nutze, von den Grundprinzipien sehr gut, nämlich von Velocate. Da gibt es ja schon lange die Technologie, dass man ein Rücklicht kauft und in dem Rücklicht, was einem sehr häufig verkauften Rücklicht eben optisch angeglichen ist oder in dessen Gehäuse verbaut ist, das weiß ich nicht so genau.
Es ist genau dasselbe.
Es ist genau dasselbe. Da ist jedenfalls dann das Tracker-Modul drin. Und das Geschickte ist, dass das eben mit der Lichtanlage verbaut ist. Also in dem Fall für ganz normale Räder. Und natürlich muss man ab und zu auch mal dann den Strom da auch aktivieren. Aber sozusagen eben im Bewusstsein, dass es schon eines der ersten Systeme war, ist die Lösung gar nicht schlecht. Und das Ding arbeitet übrigens auch zusätzlich zum GPS-Modul mit einem Bluetooth-Modul. Das heißt also, da ist die Möglichkeit schon vorhanden, dass es irgendwo auch innerhalb eines Gebäudes geortet werden kann, wenn man nicht zu weit weg ist.
Das ist ja der andere große Punkt, was eben dieser AirTag von Apple, dieser ja eigentlich ja gedacht dafür, dass du verlorene Gegenstände wiederfindest. Und die wurden halt ganz schnell als Fahrradtracker erkannt. Und da gibt es dann auch ganz, ganz viele Zubehörhersteller, die dann clevere oder auch nicht so clevere Verstecke fürs Fahrrad gebaut haben. Also auch da habe ich mir mal 2 angeguckt. Das eine ist, wie man den AirTag in der Klingel versteckt und das andere, wie man ihn unter einem Flaschenhalter noch positionieren kann.
Mhm.
Die fand ich ganz gut. AirTag hat natürlich den Charme, das Ding kostet nur 35 €. Und an laufenden Kosten hast du genau einmal im Jahr eine neue Knopfzelle, die vielleicht 1 € kostet.
Es ist ja eigentlich kein aktives Tracking-System im klassischen Sinne, sondern es funktioniert ja nur im Apple-Kosmos halt durch dieses System Apple Find My, heißt es, glaube ich.
Genau.
Und dann ist es ja so, dass wenn man unterwegs ist und sein Gerät als vermisst meldet, dass man dann von den anderen Apple-Nutzern dann mitbekommt, aha, ich habe das Ding jetzt geortet und schickt dann irgendwie eine Nachricht. So, glaube ich, geht das, oder?
Ja, du musst es nicht als vermisst melden, sondern es ist einfach, wenn andere iPhones in dem Fall eben in der Nähe von diesem AirTag sind, dann übermitteln die Position von dem AirTag an die Apple Server und dann kannst du das rausfinden. Das System funktioniert gut oder schlecht und das Ganze steht und fällt mit der Menge an iPhones, die rumgeistern.
Aha, also das heißt jetzt im ländlichen Raum, wenn man so ganz weit unterwegs ist, in anderen fernen Ländern vielleicht, wo die iOS-Systeme nicht ganz so verbreitet sind, halt, dann stößt sie an seine Grenzen.
Ja, der stößt schon an seine Grenzen oder ist einfach tot, wenn das Fahrrad durch den Wald fährt.
Ja.
Weil da kommt er höchstens mal an einem Wanderer vorbei. Wenn der ein iPhone hat, dann gibt's mal kurz eine Positionsmeldung. Wenn du alleine durch den Wald fährst, habe ich auch getestet, dann sieht man da gar nichts.
Aber ich muss doch das Ding aktiv als aufzufinden melden, sonst kriege ich ja dauernd Alarme, wenn irgendeiner mit so einem Ding an mir vorbeikommt.
Du meinst jetzt als du als iPhone-Nutzer?
Ja.
Nee, das passiert alles im Hintergrund, unbemerkt. Und meines Wissens kannst du es auch als iPhone-Besitzer nicht verhindern, dass du Teil dieses Tracker-Netzwerks bist.
Worauf ich hinaus will, ist, wenn dein Rad jetzt nicht geklaut wird, das heißt, du fährst jetzt mit diesem Tracker rum.
Mhm.
Der andere, der dir begegnet, jetzt der Hinweis, ist geklaut oder ist nicht geklaut, oder kriegt er einfach nur den Hinweis, da ist ein Tracker irgendwo unterwegs?
Der andere kriegt gar nichts davon mit.
Und wie kriege ich dann mit, dass das Ding wirklich jetzt im Cloud-Zustand ist?
Wenn du merkst, mein Fahrrad ist geklaut, dann gucke ich in die Wo-Ist-App, heißt die im deutschen iPhone, und dann sehe ich, wo sich dieser AirTag eben gerade rumtreibt.
Also das heißt, das Ding sagt permanent, wo meine Geräte sind. Normalerweise war es ja sozusagen für die Geldbörse, für den Koffer gedacht und so. Und das Ding sagt permanent auf meinem iPhone, wo ist jetzt mein Gerät?
So ist es, genau. Also wenn du die App öffnest, dann kannst du aktiv nachfragen, wo es jetzt gerade ist. Du kannst da so ein bisschen was mit Geofence machen. Und wenn du zum Beispiel das irgendwie sagst, dass du das nie verlieren möchtest, dann macht er dich darauf aufmerksam, dass du gerade ohne das Teil unterwegs bist. Und da gibt's so ein paar Möglichkeiten. Aber im Prinzip ist es so, wenn dein Fahrrad gestohlen wird, dann öffnest du diese App auf deinem iPhone und dann siehst du, wo das ist. Und das hängt eben daran, wie vielen iPhones dieses gestohlene Fahrrad begegnet.
Kannst du denn auch feststellen, wo das mal gewesen ist? Also kriegst du sozusagen auch Meldungen aus der Vergangenheit mit?
Nein, habe ich keine Dinge gesehen, dass man da irgendwie eine Historie nachvollziehen konnte.
Also wenn das Ding jetzt irgendwo gestern mal in Paris ermittelt wurde, aber jetzt dann woanders außerhalb von Paris ist, im Wald, dann kriegst du es gar nicht mit, dass es auch mal in Paris gewesen ist.
Du kriegst, glaube ich, die letzte bekannte Position.
Ah, also doch eine Historie.
Ja, aber nicht in Form von einer Tracklinie, sondern eine letzte bekannte Position als Einzelposition.
Mhm. Und nur die letzte dann.
Genau.
Ah ja, okay. Ja, also summa summarum, das Ding hat ja wirklich Furore gemacht oder macht's immer noch. Ich habe diese Klingellösung mal auf der Messe in Essen von einem Kollegen, also von einem Hersteller quasi, dann mal gezeigt, so ein Rad einfach an die Bühne gestellt und da gucken schon einige Leute drauf. Das fanden die interessant.
Ja, das schon. Ich meine, man muss jetzt noch eines sagen, das ist das ganz große Problem. Apple möchte auf keinen Fall dem Stalking ausgesetzt werden, dem Vorwurf, dass sie Stalking betreiben. Weil du könntest natürlich so einen AirTag deiner verflossenen Freundin in die Handtasche oder unters Auto kleben und könntest sie dann verfolgen.
Ja.
Und das darf natürlich nicht sein.
Mhm.
Und deshalb haben sie sich da technische Tricks einfallen lassen. Das erste war, das Ding fängt an zu piepsen, wenn es zu lange in der Nähe eines fremden iPhones ist.
Mhm.
Das funktioniert natürlich okay, wenn das zum Beispiel am Fahrrad, drum werben da auch einige Hersteller mit, Wir schirmen da irgendwelche Töne ab, aber funktioniert eben nicht mehr, wenn du das deinen Mitarbeitern heimlich unter das Auto klebst, wo die denn rumfahren.
Mhm.
Und drum hat da Apple jetzt nochmal nachgeschärft. Und wenn dieser Tracker eben zu lange in der Nähe eines fremden iPhones ist, dann bekommt derjenige, wenn er ein iPhone hat, auf seinem iPhone eine Meldung, du hast einen fremden AirTag schon seit so und so langer Zeit bei dir. Hast du dir, also sie machen das ganz nett, sie fragen dann, da kommt dann so eine Frage, hast du dir was ausgeliehen?
Sehr schön, ja.
Und dann kannst du sagen eben nein und dann hilft er dir auch, diesen fremden Tracker zu finden und zu eliminieren.
Oh, das ist ja schon James Bond so.
Ja, genau. Er sagt dir wirklich, er gibt dir eine Anleitung, wie du den stilllegst. Also das heißt einfach aufmachen und Akku raus oder die Batterie rausnehmen.
Okay, ja.
Mhm. Und das ist natürlich das Problem. Also auch das habe ich getestet, habe mir da von einem Bekannten einen AirTag besorgt und bin damit mal rumgefahren mit einem iPhone und habe geguckt, wann die Meldung kam. Draußen in der Natur hat es ganz schön lang gedauert.
Mhm.
Ganz schnell geht es, wenn ich in meine Homezone gekommen bin, also zu mir nach Hause. Dann hat er gemerkt, okay, jetzt ist dieser fremde AirTag, der ist schon eine Zeit lang bei dir. Da hat eine Dreiviertelstunde gereicht.
Okay.
Und dann hat er die Meldung rausgebracht, dass du eben einen fremden AirTag bei dir hast.
Mhm.
Das ist ein großes Problem. Und da gibt's dann die recht clevere Firma Nock aus Australien. Und die hat dieses AirTag-Prinzip fürs Fahrrad als Diebstahl-Tracker optimiert. Und da gibt's eben keine Stalking-Warnung.
Das heißt, was haben die gemacht?
Es können ja auch andere Geräte dieses Find My Network nutzen, aber eben nicht mit dem Stalking.
Mhm.
Das nutzen sie eben nicht oder das bieten sie nicht an. Und dieser Nox Scout, der kostet 60 €. Du hast dann natürlich auch keine weiteren laufenden Kosten. Das ist so ein kleines Stück Elektronik im Plastikgehäuse, was du unter einen Flaschenhalter montierst. Der hat einen aufladbaren Akku drin, der hält ein paar Monate, ich glaube 3 Monate offiziell. Ich habe ein bisschen viel damit gespielt und getestet, darum war es nur deutlich kürzer. Aber da muss ich sagen, das ist eigentlich ja wie der AirTag, nur besser. Weil auch der Preis ist halt mit 60 € vollkommen okay, weil der AirTag kostet dich 35 € und irgend so eine schicke Halterung, also so eine Klingel oder so eine Flaschenhalterung, kostet dich nochmal 20 €. Also das heißt, wenn du mitgerechnet hast, bist du ganz schnell in dem Bereich, was der komplette Nox Scout kostet.
Jetzt mal vielleicht noch ein Fokus auf die Module, die in E-Bikes verbaut werden. Was ist denn so da dein Favorit?
Also es gibt den PowUnity und es gibt den It's My Bike. Was wir ja noch gar nicht besprochen haben, ist, es kommen ja laufende Kosten auf dich zu. Also diese ganzen Module kosten ja erstmal Geld, wenn du die Hardware kaufst. Und dann kommen laufende Kosten dazu. Und da ist normalerweise 1 Jahr irgendwie dabei. Und danach geht's dann los und dann musst du bezahlen. Und da sticht eigentlich als sehr kostengünstig in den laufenden Kosten der It's My Bike raus, weil da zahlst du 200 € und du hast 3 Jahre Tracking Service schon mal dabei.
Und danach?
Und danach 50 € pro Jahr.
Okay.
Das ist so der normale Bereich. Also der PowUnity, der will 40 € pro Jahr, hat aber nur 1 Jahr inklusive. Modul kostet auch 200 €. Da kann man dann immer so überlegen, in welche Richtung möchte man sich da eher bewegen.
Da ist doch mein altes System eigentlich ganz aktuell. Ich habe jetzt gar keine, ich glaube, das gibt es schon gar nicht mehr, aber die hatten sogar einen Lifetime-Tarif. Und das fand ich interessant. Der lag irgendwo bei 200 €, sollte eventuell sogar noch gesenkt werden halt. Und das war in der Tat so, dass man dann eben keine laufenden Kosten mehr hatte, sondern mit einer Zahlung dann quasi den gesamten Mobilfunkbetrieb abgegolten hatte.
Das ist natürlich ein super Angebot, sage ich mal. Du musst halt gucken, dass du das irgendwie preislich für die Firma abdecken kannst. Ich hatte auch einen anderen Tracker noch da. Der sollte eigentlich da mit rein, aber der hat überhaupt noch nicht funktioniert. Die haben auch dieses Prinzip gehabt, einmal kaufen, solange funktioniert, ist alles gratis. Nur die haben es in meinen Augen dann auch ein bisschen übertrieben. Die haben auch den Akku fest eingeschweißt oder die Batterie. Das heißt, die Lebensdauer von diesem Tracker war begrenzt auf die Laufzeit der Batterie.
Um das mal zusammenzufassen, das heißt, du musst jetzt im E-Bike-Bereich mit 200 Euro rechnen, dann kriegst du das Ding maximal, hast du dann 3 Jahre dabei, sonst hast du 1 Jahr dabei und dann zahlst du irgendwie 40, 50 Euro pro Jahr an Betriebskosten. Kann man das so sagen?
So ist es, genau.
Und bei den Geräten für die normalen Bikes, also ohne E-Bike, was zahlt man da?
Bist du im Prinzip genauso auch dabei. Also da geht's dann, die günstigste Lösung geht bei 140 Euro los. Da ist aber dann gar nichts dabei. Also kein Jahr gratis, sondern du musst sofort mit 40 Euro pro Jahr durchstarten. Also relativiert sich auch ganz schnell wieder. Also das ist einfach so der Bereich 200 Euro. Und nach einem Jahr geht es so mit 40, 50 Euro los. Also da geben sie sich eigentlich ganz wenig nur.
Ich habe hier noch ein Modul, das ist jetzt kein klassisches Fahrradmodul. Das ist eher aus meiner Sicht dafür geeignet, dass man das ab und zu mal an Fahrräder dran packt, wenn man unterwegs ist. Also ich nutze das zum Beispiel, wenn ich mit meinem Faltrad unterwegs bin in der Bahn. Dann lasse ich mein Faltrad ja nicht so beaufsichtigt stehen, dass ich es irgendwo festkette. Jetzt habe ich so einen Tracker dabei. Der reicht auch nicht so lange. Der hält vielleicht 3 Tage oder sowas halt. Also Akkulaufzeit sehr gering. Aber der kann auch dann jede Minute ein Signal schicken. Ich habe das dann auf der App. Der meldet sich, wenn der Akku leer ist. Also an sich klappt das ganz gut, diese Funktion, die wir eben beschrieben haben. Das war am Anfang nicht so. Da haben die auch nachgebessert. Aber das funktioniert. Das Ding kostet auch jetzt, sag mal, nur 60 Euro, aber hat auch laufende Kosten von, ich glaube, 5 oder 10 Euro pro Monat. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Hat aber technisch ganz gut funktioniert oder tut's immer noch. Ist aber eben kein klassisches Beispiel. Das Ding heißt Tracky Life von der Firma Variotech. Die haben auch noch andere Module auch für Kfz. Aus deiner Sicht, gibt es denn irgendetwas, was auch für so einen mobilen Einsatz geeignet ist? Also was man eben an mehrere Fahrräder dran flanschen kann, je nach Bedarf?
Also bei denen, die ich jetzt ja getestet habe, wäre das der höchste, der Alterlock oder eben vor diese AirTag-Lösungen, weil die werden eben nur kurz an den Schrauben für die Trinkflasche befestigt. Also da ist es noch am einfachsten, dass man den schnell noch mitnimmt.
Mhm. Aber ansonsten so eine Put-on, Put-off-Lösung, die hast du jetzt bei deinen Geräten nicht gehabt?
Nee, weil das Thema ist ja, der soll eigentlich schon möglichst fest und diebstahlsicher sein, damit der Dieb, also es war auch wichtig, dass es unauffällig ist und gerade dieser Alterlock fand ich da jetzt eigentlich ziemlich schlecht. Die haben dann auch noch ganz fett drauf gedruckt auf das Gerät, alter Lock.
Ich bin ein GPS-Tracker.
So ungefähr. Also finde ich ganz, ganz schwierig eigentlich. Eigentlich möchte man da ja unauffällig bleiben.
Ja, oder man hat einen dicken Aufkleber und schreibt drauf, dieses Rad wird getrackt und in Wirklichkeit wird es gar nicht getrackt.
Da kenne ich einige, die das machen. Also das kann man alles so. Und wenn wir jetzt mal langsam Richtung Fazit kommen, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto eher frage ich mich, willst du das wirklich haben? Mhm. Bist du da bereit dafür, diesen Akku da eigentlich permanent zu pflegen? Also hängst du wirklich so an genau diesem Fahrrad? Oder ist nicht vielleicht doch die bessere und komfortablere Lösung, du schließt eine Fahrradversicherung ab, Also ich meine, wir, glaube ich, müssen nicht drum diskutieren, dass ein Tracker nicht das Anschließen mit einem guten Schloss verhindert.
Das ist schon klar, ja.
Genau. Also das heißt, du schließt das Fahrrad gut an und wenn es geklaut wird, dann springt die Versicherung ein.
Ja, aber Matthias, wenn du ein tolles Rad hast, was du über die Jahre liebst und was dir immer lieber wird, dann bist du schon froh, wenn du genau das Rad wiederkriegst. Das ist dann auch nicht zu ersetzen durch ein neues Rad, selbst wenn die Versicherung alles übernimmt. Also das kann ich schon gut verstehen. Und natürlich auch so der Zeiteffekt, wenn du gerade siehst, das Ding wird irgendwie entwendet, du kannst es sofort wiederkriegen, dann ist es ja auch gut und dann macht es eben relativ wenig Ärger. Also das verstehe ich schon gut und ich wäre schon froh, einfach zu wissen, das Ding kann ich wiederfinden, wenn ich es will. Also ich glaube, ich würde mir das jetzt auch überlegen, wenn ich die Alternative hätte, ein Rad ohne oder mit Tracker, dann würde ich es mit Tracker nehmen.
Ja, ich glaube, das ist ganz viel diese persönliche Einstellung, wie du gesagt hast. Hängst du so an genau diesem Rad? Möchtest du wirklich dieses Rad wieder haben? Bist du bereit, die ganze Technik da zu pflegen und die Geschichte zu machen? Und das eine war ja dann auch das Thema, was ich da in der Recherche drauf gestoßen bin, da hat einer eben beides gehabt, einen Tracker und eine Versicherung. Sein Fahrrad wurde gestohlen. Er war ganz happy. Ich konnte es ja verfolgen. Und die Diebe waren verdammt flott und waren schnell in der Tschechei. Und die tschechische Polizei hat die auch hops genommen. Das Fahrrad steht jetzt im Keller in einer tschechischen Polizeidienststelle, weil es dort als Beweismittel gelagert wird. Die Versicherung sagt, ja, nee, du kriegst von uns kein Geld, weil das Fahrrad ist ja eigentlich nicht gestohlen. Das ist ja noch da. Aber die Polizei rückt es nicht raus, solange bis der Fall abgeschlossen ist. Und jetzt hast du halt so richtig verloren.
Ja, das stimmt schon. Aber ich hoffe mal, das nicht, ist jetzt nicht der Normalfall, sondern dass es eben anderweitig gelöst wird. Ja.
Ja, es ist eine schwierige Sache und ein bisschen enttäuscht bin ich eigentlich von diesem Riese und Müller System. Also die nutzen ja technisch den It's My Bike. Das funktioniert auch alles wunderbar und ist schön integriert und ab Werk und so, technisch super. Und dann bieten sie eine Versicherung an, wo ich mir dann schon frage, die Versicherung hat ja auch was davon, wenn so ein Tracker dabei ist. Und diese Versicherung über dieses Riese und Müller System ist teurer, als wenn du einfach auf dem Markt eine ganz normale Fahrradversicherung ohne Tracker kaufst.
Riese und Müller ist halt was Besonderes.
Ja, aber die Versicherung ist am Ende doch nur die Zürich.
Aber bring's nochmal auf den Punkt, was würdest du jetzt empfehlen? A, für ein normales Rad, B, für ein E-Bike. Was wären deine Tipps?
Normales Rad würde ich mir wirklich überlegen, ob ich diesen Scout von Nock nehme. Also falls du ein iPhone hast, es geht natürlich nur mit iPhone. Es ist super einfach im Handling, du hast keine laufenden Kosten. Es ist im Normalfall schon ausreichend genau. Du hast sogar noch eine Alarmanlage drinnen. Ich bin jetzt kein Freund von der Alarmanlage, habe dann einen ganz bösen Kommentar auch da gekriegt. Ja, aber wenn ich beim Bikepacking bin und mein Fahrrad steht vorm Zelt, dann ist die Alarmanlage super. Ja, gebe ich zu. Stimmt. Für den Fall ist es perfekt. Du schläfst neben deinem Fahrrad im Zelt und wenn da jemand sich zu schaffen macht, dann geht die Alarmanlage an und dann hast du eine realistische Chance. Ich habe im Test mal ein Fahrrad mit laufender Alarmanlage bei uns am Samstag über den Marktplatz geschoben. Außer ja, Kopfschütteln hat sich da keiner dafür interessiert.
Ja.
Okay. Alarmanlage kannst du vergessen. Es interessiert keinen.
Ja, aber wir waren noch bei den Tipps jetzt außerhalb der iPhone-Welt.
Ich mache jetzt den dezenten Bogen und gehe rüber zu den Systemen fürs E-Bike. Ja, der Powunity gefällt mir da schon sehr gut. Mhm. Ist auch das Thema, der hat ja den Akku, seinen Pufferakku getrennt. Auch da wieder schließt sich jetzt der Bogen ganz zum Anfang unserer Episode. Möchte ich einen Wechselakku oder möchte ich einen fest eingebauten Akku? Und so ein Tracker kann ja schon ein paar Jahre dann irgendwie mal überleben. Da kann ich eben bei diesem Powunity-System mir einfach bei denen einen Ersatzakku kaufen und tausche den einfach aus. Bei allen anderen sind die Akkus fest im Gerät eingebaut und da habe ich keine Chance, daran zu kommen.
Okay. Ja, das ist ein Argument, das ist richtig.
Also das ist so ein bisschen, das wäre natürlich in der Bosch Smart System Welt zu Hause ist, der kann sich das Connect-Modul überlegen, ob das was für ihn ist, ist halt nur für eine spezielle Fahrradliga geeignet.
Gut, dann haben wir ja unseren Test oder deinen Test, glaube ich, genügend behandelt. Frage in die Zukunft, wird es demnächst Standard sein, dass neue hochwertige Räder einen Tracker oder die Möglichkeit dazu schon voreingebaut haben?
Es wäre zu wünschen, ja. Also ich meine, ich habe ja da dieses eine Fahrrad, das FunMove, hatte ich ja im Test. Das ist ja quasi ja ein rollendes Fornox. Das ist ja nur dafür gebaut, dass es nicht gestohlen wird. Das hat schon verdammt gut funktioniert. Also das ist schon ein schlüssiges Konzept und es ist alles so tief und so fest integriert in dieses ganze Fahrrad, dass du als Dieb da echt keine Lust hast, da noch irgendwie das Modul zu suchen und zu entfernen, weil was du natürlich da auch immer in den Kommentaren liest, ja, diese Tracker sind ja in 10 Minuten rausgebaut. Muss man ein bisschen relativieren, finde ich. Natürlich sind sie rausgebaut. Aber wer weiß denn, welchen du eingebaut hast und wo er genau sitzt?
Gut, das könnte man sich ja wahrscheinlich im Internet erfragen, sage ich jetzt mal so. Aber vielleicht gibt es auch da so ein paar Fake-Strategien, dass man vielleicht sagt, okay, ich habe jetzt 3 Dinger hier irgendwo und eins davon ist der Tracker oder sowas, weiß ich nicht. Wir sind gesponnen. Aber andersrum, wenn man jetzt sagt, FunMove als Premium-Marke im E-Bike-Bereich, da weiß ich, das Ding ist gut geschützt. Das ist ja schon deine Strategie, um auch Fahrraddiebe davon abzuhalten.
Absolut. Also die sind wirklich extrem da drauf aus. Die haben ja auch keine Standardteile. Also da hast du auch keine Lust, dass du irgendwie sagst, bei Mountainbike könnte ich mal überlegen, ich klaue ja nur die Gabel. Weil so eine schöne Fox Factory 38er Gabel, die kostet ja schon Tausender. Also das rentiert sich ja schon, wenn ich nur die Gabel da rausschraube und die klaue. Bei einem FunMove ist es vollkommen uninteressant, weil die haben eigentlich keine Standardteile drin, die ich irgendwo in einem anderen Fahrrad wieder verwenden kann. Also man merkt da schon, das ganze Rad ist einfach dafür gebaut, dass es nicht geklaut wird.
Ja, Matthias, jetzt haben wir lange und viel darüber gesprochen, aber ich fand es jetzt super interessant und auch in die Tiefe gehend. Mhm. Wollen wir noch was ergänzen, dazufügen?
Nee, mich würde eher mal interessieren, was denn die Hörer davon halten. Also ich tendiere ja jetzt schon, wie ihr vielleicht am Schluss rausgehört habt, statt hier diese Techniklösung aufzufahren, einfach jedes Jahr irgendwie 150 Euro an die Versicherung zu überweisen und damit muss ich mich um nichts mehr kümmern, bis zu dem Moment, wenn es geklaut wurde. Wie steht ihr dazu? Ist es für euch wichtig, dass ihr euer Fahrrad wieder kriegt, dass ihr mit so einem Tracker arbeitet? Vertraut ihr nur aufs Schloss und sagt, wenn ich irgendwie 10 Jahre ohne Diebstahl durchkomme, dann ist die Versicherungsprämie gleich einem neuen Fahrrad? Oder also da wird mich mal ein bisschen so die Meinung aus der Community interessieren.
Ja. Und das könnt ihr uns dann auch schreiben an die bekannten Adressen. Die ganzen Hinweise finden sich natürlich auch in den Shownotes. Und damit sind wir ja schon dann fast beim Schluss unseres Podcasts diesmal.
So ist es, genau. Und ich glaube auch, das wird jetzt der letzte Podcast vor den E-Bike Days München. Drum darf ich an der Stelle dann doch noch mal ein bisschen Werbung machen. Also wer persönlich mich mal sprechen möchte, kennenlernen möchte, der kann gerne vom 19. bis zum 21. Mai, also das ist das Christi Himmelfahrt Wochenende, das verlängerte München Olympiapark. Ich werde die ganze Zeit, also alle 3 Tage bei Rose Bikes am Stand sein und habe da meinen Beratungstisch dann dabei.
Also alle hin und fragen, bis Matthias anfängt zu rauchen.
Genau. Ja. So können wir das gerne machen.
Da gibt es bestimmt auch ein GPS-Radler-Magazin dann zum Mitnehmen.
Aber sicher gibt's da gratis am Stand zum Abholen.
Gut, Matthias, dann sind wir diesmal damit durch. Lange Folge, aber eben auch gehaltvoll.
Genau.
Du hast das Schlusswort.
Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, weitergeholfen, für Klarheit gesorgt. Und ansonsten, das Wetter scheint jetzt echt besser zu werden. Und dann raus aufs Radl und dann testen wir da mal und fahren ein bisschen.
Also dann, bis demnächst.
Ciao.
Tschüss.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.